Ich weiß nicht, ob ihr die Schachtel dahinter entdeckt habt. Die steht Mitte im Raum. Und eigentlich hätte ich die so irgendwie hochstellen müssen. Und so, dass man von ringsrum dann einfach auch hinschauen kann. Das ist für mich, Tina hebt es gerade mal hoch, oder? Diese Schachtel dahinter ist kein Bild für eine alte Schachtel oder eine ganz alte Schachtel, sondern es soll ein bisschen was deutlich machen von dem, der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, jüdische Christen oder Jude überhaupt und uns. Ich lese euch was vor, das ich in einem Buch entdeckt habe. 70 Gesichter hat die Tora, so lautet ein altes Sprichwort der Rabbinen. Während wir als Christen manchmal bis aufs Blut über die eine richtige Auslegung einer Bibelstelle streiten, scheint es in der jüdischen Auslegung mehr darum zu gehen, den Reichtum und die Vielfalt biblischer Worte zu ergründen, indem man viele unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten nebeneinander stellt und auch stehen lässt. Das heißt, wenn wir uns jetzt ringsherum um die Schachtel hinstellen würden, würde einer sagen, die ist doch grün mit so komischen Sträufen drin, und die anderen sagen, nee, das ist ein weihnachtliches Motiv. Und andere sagen, nee, da ist was für Kinder drauf. Und das soll so ein Bild sein. Wir können uns manches Mal darüber streiten, ist es auch wirklich genau so, was da steht. Und der Jude kann sagen, nein, wir nehmen da mal den Stein oder die Schachtel und gucken sie uns von aller Seite an und dann tragen wir das zusammen und das gibt eben das komplette Bild oder ein größeres Bild. Das ist mir wichtig, weil ich habe gerade zwei Bücher, die mich so ein bisschen in dieses jüdische Denken mit reinnehmen und ich auf einmal Bibeltexte und Geschichte ganz neu entdecke. Auch aus einer ganz anderen Sicht. Und ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Die Unterschiede zwischen Europäer und den Menschen im Vorderen Orient oder im Nahen Osten. Wir sind Individualisten da unten oder da, bei ihnen geht es um Familie, da geht es um die Sippe, da geht es ums Dorf und da geht es um die Ehre. Es gibt viele kleine Unterschiede im Alltag. Ich habe es bei Türken erlebt. Ich war ganz brav, deutsch natürlich, und habe mein Gläsle Tee immer wieder ausgetrunken. Und die haben immer brav nachgeschenkt. Ich wollte aber eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, da hätte ich was drin lassen müssen. Aber oder was drauflegen oder wie auch immer. Aber man hätte es irgendwie signalisieren müssen. Und bei uns ist es so, man trinkt immer brav aus. Bei uns weiß man auch, wenn man Messer und Gabel auf den Teller dementsprechend legt, dann ist Schluss. Oder ich will noch mal was. Ist im Orient anders. Das geht auch um den Umgang mit Gästen. Das ist auch so ein großes Thema da drin. Wenn ein hochgestellter Gast in ein Dorf kommt, dann kann der sich nicht einfach irgendwo einladen, sondern es geht ja um die Ehre des Dorfes. Da haben die was mitzureden. Und hohen Gästen ging man oder geht man entgegen und holt sie ab. Ich habe euch ein Bild aus den 60er Jahren. Das macht es deutlich und der Deutsche schüttelt den Kopf drüber. Anfang der 1960er Jahre war der ägyptische Präsident Nasser sehr hoch angesehen. Als er in einem Ort kommen wollte, zogen ihm tausende Leute mehr als 15 Kilometer entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen. Diese Leute nötigten die Begleiter des Präsidenten, die Motoren der Wagen abzustellen. Die Leute befestigten Seile an den Wagen, und um sie diese ganze Strecke bis zum Ort zu ziehen. Auf diese Weise zeigten sie die Ehre, die sie ihrem Präsidenten entgegenbrachten. Der Deutsche, der sah, bin ich blöd? Also wenn Angela Merkel kommen wird, wir machen doch kein Seil vor der Reihe Auto noch und ziehen die. Ja? Also mir würde nicht auf die Idee kommen, aber es ist im Vorderen Orient einfach ein Zeichen der Ehre und der Wertschätzung dieser Person gegenüber. So, und Jesus war in solch einer Kultur aufgewachsen. Das muss man einfach auch mal sehen. Das heißt, wir können jetzt an verschiedenste Verhaltensweisen bei ihm einfach auch entdecken. Aber wenn es ums Thema Gastfreundschaft geht, er konnte Gastfreundschaft annehmen, er konnte sich feiern lassen als der Messias in kleinem Rahmen und so. Es war aber auch so, dass er anmahnen konnte und sagt, ihr habt mir nicht einmal das Wasser gegeben, dass ich mir die Füße waschen kann. Oder er hat auch Gastfreundschaft ablehnen können. Das heißt, Jesus hat es, der hat da drin gelebt und manches Mal hat er die Leute auch da damit schockiert, mit seinem Verhalten. Und ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen heute. Also wir gehen nach Jericho. Das ist die Ebene von Jericho, wo Jericho heute liegt. Und hier haben wir es. So. Hier nur andeutungsweise. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Um den Blinden kümmern wir uns heute gar nicht. Ja? Es heißt anschließend aber, die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Wenn man das so liest und diese Hintergründe weiß, dann kann sich das schon so anhören, dass da Menschen waren, die Jesus entgegengezogen sind, die ihn abgeholt haben und jetzt vorne weggelaufen sind, um ihn nach Jericho zu geleiten. Sie freuten sich darauf, dass er zu ihnen kam. Und man muss das jetzt noch wissen, es war nicht mehr lang bis zum Passa. Und da heißt es, nach unserem Ereignis kann man folgende Vers lesen. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort, weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Das heißt, da war ein ganzer Teil von den Menschen, die haben natürlich jetzt gedacht, Jesus wird Messias, er ist der Messias und er übernimmt die Herrschaft. Und wenn man ihn dann so nach Jericho gebracht hat und reingeleitet hat, lasst uns das einfach mal so annehmen, dann sagt die Gastfreundschaft da unten natürlich, dem müssen wir auch was bieten, oder? Also, der darf bei uns übernachten, da gucken wir, dass alles geregelt ist, der kriegt was zum Essen. Von daher, sie haben sich darauf gefreut wahrscheinlich, dass Jesus da war, dass man Zeit mit dem Messias verbringen kann. Es steht nicht explizit so da, aber lasst uns das mal annehmen. Einfach von dem, wie die Leute unten gestrickt sind. Und jetzt heißt es, und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Der Weg von Jerusalem nach Jericho sind circa 35 Kilometer. Das hier ist so ein Wadi. Das sind, glaube ich, so 15 Kilometer, wo man da runterlaufen kann. Und man rechnet zu Fuß etwa 8 Stunden. So sagt man heute. Hat Google zumindest gewusst. Gehe ich mal davon aus, dass das so etwa, oder Google Maps, genau, dass man so lange etwa braucht zu Fuß. Wir können jetzt auch in 5 schaffen, wenn man schnell ist. Also, wenn ich das jetzt so nehme, dann heißt es, er zog hinein nach Jericho und er zog hindurch. Also er hatte gar nicht so dieses Bedürfnis, jetzt im ersten Moment in Jericho zu bleiben, sondern er wollte weiter. Jesus hatte ja auch noch anderes im Kopf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand anruft und sagt, hey du, ich darf vorbeikommen, man hat sich schon lange nicht mehr gesehen, man freut sich drauf, oder? Man richtet was hin, man will dem Gast ein bisschen was bieten und dann kommt der Gast und sagt, sorry, in einer halben Stunde bin ich schon wieder fort. Ihr wisst, wo das Kinn hinrutscht und die Laune hinrutscht, es rutscht alles ganz weit runter, man denkt, Scheibenkleister. Ich habe mich so drauf gefreut, mit der Person jetzt Zeit verbringen zu können und jetzt wird es nichts. Und ich gehe davon aus, dass diese Leute, die ja auch an mancher Stelle sehr permanent sein können, da auf Jesus so zugegangen sind, Herr, wir haben hingerichtet, gell, du bleibst. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt auf einem Markt oder so einem Bazar, wenn man da zu den Orientalen, sage ich jetzt mal so, Nein sagt, dann können die einem ja noch, wer weiß, wie weit hinterher rennen, gell? Die bedrängen einen ja manchmal regelrecht. Ist irgendwie normal bei denen. Nehmen wir das einfach einmal so mit rein. Auch diese Enttäuschung, dass Jesus vielleicht am Brunnen für eine halbe Stunde Pause macht, aber dann weitergeht. Und dann heißt es hier, jetzt kommt diese bekannte Geschichte. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war nicht so arg groß gewachsen. Und wenn dann die Leute so an der Straße gestanden sind, dann hat er mal einfach von der Körperlänge keine so große Chance gehabt, da drüber gucken zu können. Normalerweise hat man reichen Leuten Platz gemacht. Das war so. Ein Reicher hatte das Recht, in der ersten Reihe zu stehen und nicht hinten drum. Aber für Zachäus hat keiner Lücke aufgemacht. Das heißt, hier steckt was drin. Normalerweise hatte der Zachäus Macht. Er konnte entscheiden, wie viel Zoll die zahlen müssen. Jetzt hatte sie die Macht. Und dann standen auf einmal die Leute wie so eine Mauer da. Man konnte dem einfach mal, ich sage es jetzt ganz fies, eins auswischen. Dem kann man mal eins reindrücken. Und die Zöllner, die haben ja vom Denken her so zu den Räuber gehört. Das heißt, mit denen wollte man auch nichts zu tun haben. Einfach beruflich schon mal. Das heißt, auch so ein Stück weit, da gab es viele Leute, die gesagt haben, mit dem will ich nicht gesehen werden. Weil sonst ist mein Ruf etwas ruiniert. Ich habe es einmal erlebt in Böblingen. Ich habe den jungen Mann schon längere Zeit nicht mehr gesehen gehabt. Er hat sich etwas äußerlich verändert gehabt. Kam damals, glaube ich, mit Springerstiefel, kariertem Rock, Lederjacke. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob er das Haar auch noch so hatte. Könnte sein, die hat er zwischendrin auch so gehabt. Und dann stand er in Böblingen in der Fußgängerzone und schreit, Hallo Martina! Und ich habe gedacht, wo ist hier das nächste Mausloch? Wo kann ich mich verkriechen? Weil ich dachte habe, ihr merkt, ich möchte mich mit dem nicht, ich möchte nicht, dass ich da in der Schublade geschoben werde und heißt, ach, dit. Jo. Ich könnte euch da noch andere Dinge erzählen. Aber ihr kennt es sicher auch, dass es Leute gibt in der Gegend vielleicht oder irgendwo, wo man sagt, mit denen möchte ich nicht so gesehen werden. Das ist so was, dass man diesen Zachäus einfach nicht leiden konnte und ihm lieber aus dem Weg ging. Das andere ist, er hat sich durch seine Arbeit auch kultisch verunreinigt. Das haben sich viele Leute und oft. Das ist aber kein Thema für heute, weil das wäre zu lange. Das ist aber auch so was, dass die Pharisäer gesagt haben, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist nochmal die andere Seite. So, und jetzt genau an diesem Punkt, wo Leute sagen, so, da handelt Jesus wieder einmal anders. Das kommt nachher. So, Zachäus, er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Der erste Gedanke war, wenn Jesus in der Stadt bliebe, wäre, hätte er gar nicht vorne wegrennen können. Der hätte keine Chance gehabt, Jesus zu sehen. Das zweite ist, ich habe euch hier mal einen Maulbeerfeigenbaum vom Bild mitgebracht. Diese Dinger wurden richtig groß, wenn die alt waren. Sind. Und man geht davon aus, dass diese Bäume nicht in der Stadt gepflanzt wurden. Einfach vom Platz her. Palmen, das ist keine Frage, die wären ja hoch und Dattelpalmen konnte man dann geschickt irgendwo hinpflanzen, aber so ein Baum. Dieses Holz wurde oft auch verwendet für Dachbalken. Das heißt, man hat damit gerechnet, dass diese Bäume, man hat sich das auch gewünscht, groß werden, dass sie dann auf der einen Seite Schatten spenden, solange man sie gestanden hat lassen, und man konnte die nicht direkt an den Weg Pflanze. Ich habe jetzt wieder gesehen, in der Stadt Rheinzus stehen immer wieder Bäume. Geht, weil bei uns fangen die Äste weiter oben an. Und auf der Landstraße, wenn da Obstbäume oder diese Birnenbäume standen, den schneidet man dann so ein paar Äste weg, damit man mit dem LKW durchfahren kann. Das heißt einmal grundsätzlich, wenn man da auch mit Wagen unterwegs war, nicht mit LKW, aber man konnte diese Bäume nicht direkt an der Straße brauchen. Das ging schon ein paar Meter. Jemand hat mal recht gesagt, wenn man was pflanzt, muss man immer einrechnen, wie groß die Dinger nachher wären. So, das heißt, dieser Baum stand schon mal ein bisschen weiter weg. Das nächste war, Zachäus lief. Das war etwas, was ein Mann in seiner Stellung nicht tat. Zachäus war ein reicher Mann. Und ein Mann in einem gewissen Alter rannte nicht oder lief nicht. Das können Kinder machen, aber keine erwachsene, gestandene Männer. Punkt. Das war einfach so. So. Und dann gibt es noch was dazu, was ein reicher, gestandener Mann auch nicht tat und tut, ist, auf einen Baum zu klettern. Das tut man nicht. Punkt. Und ich lese euch da ein Ereignis vor, und zwar von einem amerikanischen Botschafter in Ägypten zur Zeit von John F. Kennedy. Der schreibt in seine Erinnerungen, dass er einmal im Garten der von einer Mauer umgebenen Botschaftsresidenz auf einen Baum kletterte, um Lichter für ein Gartenfest der Botschaft anzubringen. Also für einen Ami kein Problem, man nimmt die Leiter, steckt auf, hängt ein paar Lichtlein an. Man hat es ja nicht gescheit sehen können, weil auch eine Mauer außenrum war. Die Botschafter sind ja immer geschützt. Diese private Handlung wurde bekannt und erregte solches Aufsehen, dass er bald darauf bei einer Audienz von einem sehr verblüfften Präsidenten Nasser gefragt wurde, ob diese Geschichte wahr sei. Er wollte den Wahrheitsgehalt der Geschichte überprüfen. Im Nahen Osten steigen mächtige, prominente Männer nicht auf Bäume, selbst nicht in der Privatsphäre ihres eigenen, mit einer Mauer umgebenen Gartens. Punkt. Das tut man nicht. Das heißt, wenn man das jetzt von Zachäus nimmt, der rennt mal voraus, der steigt dann auf. Der Vorteil, diese Bäume sind echt relativ nieder, sodass er aber Chance gehabt hat. Das heißt aber, kein Mensch von denen, die mit Jesus unterwegs waren, hätte damit gerechnet, dass der da oben hocken könnte. Ja? Das war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Da denkt man gar nicht drauf, dass das sein könnte. Und er fühlte sich wohl sicher. Das ist natürlich die andere Seite. Gell? Die rechnet damit, also kann ich da oben hocken und es passiert nichts. Keiner rechnete damit, er am wenigsten. So. Jetzt heißt, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend oder steig schnell herunter. Da sind jetzt die Rollläden leider runter. Aber wenn ich jetzt da hinten stehe, ach, es geht schon los, und ich gucke eine Weile da hinaus, weiß ich, was ihr tun werdet. Die meisten gucken auch hinaus. Das ist komisch, gell? Das heißt, wenn Jesus da hingeschaut hat, hat der Rest der Meute natürlich auch hingeschaut. Das heißt, Zachäus wurde entdeckt. Da hat die Bildzeitung einen Renner gehabt. Jesus musste da ja dann auch noch hinlaufen, und die sind ja dann mit, neugierig, wie sie waren. Und dann steckt da was drin. Die Ratte, ich sag's jetzt mal fies, die Ratte, die uns immer bescheißt, sitzt in der Falle. Die Ratte Zachäus. Jetzt hammern. Sonst immer hat er uns. Und ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass die nicht ruhig waren. Die Leute haben ja, wenn Jesus so unterwegs war, die haben ja auch geschwätzt. Aber glaub doch nicht, dass er jetzt sagt, oh, da sitzt der Zachäus, schön. So hat er wahrscheinlich keiner reagiert, sondern da kamen wahrscheinlich eher Spottworte. Da kam, hat man sich ein bisschen Luft gemacht, weil man ja jetzt in der Masse war. Und in der Masse kann einem ja nichts passieren. Keiner kann feststellen, wer als erster angefangen hat. Und die Bildzeitung hätte vielleicht geschrieben, reicher verhasster Zolleinnehmer versteckte sich auf einem Maulbeerfeigenbaum. Und jetzt stellt euch vor, wenn man später über den Zachäus geredet hat, und dass sich dann Zachäus, boah, weiß nicht, ah, das ist doch der, der ist damals auf den Baum gekommen. Ach so, das, ich glaube, über Jahrzehnte hinweg wusste jeder, wer Zachäus war. So, und jetzt schockiert Jesus diese Menschen auf die verschiedenste Art und Weise. Jesus sprach Zachäus namentlich an. Der Name ist wahrscheinlich öfters jetzt gefallen gewesen in dieser Masse, sodass Jesus den Namen auch so wusste, wissen konnte, rein menschlich. Aber er sprach ihn freundlich an. Die Leute hätten sich wahrscheinlich was anderes gewünscht. Wir haben es vorhin gehört, sie haben ihn zum großen Teil als Messias gesehen. Messias ist der, der auch aufgeräumt hätte, aus ihrer Sicht. Der das Zepter übernimmt und dann sagt, wo es entlang ging. Und geht. Das heißt, man hätte damit gerechnet und gesagt, hey, hoffentlich lässt er den jetzt runterlaufen, oder? Also nicht runterkommen, sondern runterlaufen und sagen, also Zachäus, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Also so wie du lebst und so. Und Jesus hätte Beifall gekriegt ohne Ende. Die Leute hätten ihn gefeiert. Wie gesagt, endlich mal einer, der dem den Rost runter tut. Endlich mal einer, der sagt, wo es entlang ging. Weil sie haben sich ja nicht trauen können, sage ich jetzt mal. Und Jesus spricht diesen Mann freundlich an. Merkt ihr, was hier passiert? Jesus provoziert so ein Stück weit die Menschen. Er schockiert sie. Und Jesus, er lud sich dann auch noch selber bei Zachäus ein. Denn ich muss heute in deinem Haus, oder eigentlich heißt es in deiner Familie, in deinem Familienverband, einkehren. Wisst ihr, was vorher war? Jesus ist durch Jericho hindurch. Die Menschen hatten sich, gehen wir davon aus, auf Zeit mit ihm gefreut. Und Jesus hat es abgelehnt, indem dass er durchging. Sie, die anständigen Leute. Und jetzt steht er bei diesem Räuber und sagt, hey Freund, bei dir möchte ich mich heute einladen. Und dieses Einladen hat nicht nur damit zu tun, dass er sagt, ich möchte bei dir was zum Essen kriegen, sondern hier steckt drin, ich möchte mich in dein Leben einladen. Die andere hat er abgelehnt und hier lädt er sich ein. Bis zu dem Moment waren die Menschen stinkig auf der Zachäus. Der Räuber, der uns beklaut und so weiter. Und jetzt auf einmal heißt es, Jesus lädt sich zu dem ein. Jesus. Jesus nimmt auf einmal diesen Hass, ich sage es jetzt mal übertrieben, diesen Hass nimmt er jetzt auf sich. Er lenkt um. Das heißt, das, was Zachäus normal abkriegt hat, nimmt er. Da steckt ein Vorgeschmack drin aufs Passafest. Hier ein kleiner Vorgeschmack, dass die Menschen gegen ihn sein werden, weil er die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Da steckt drin das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist das Bild für den himmlischen Vater, wo der Vater auch gerannt ist, um seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Wo der Vater etwas getan hat, was er normal nicht hätte tun dürfen oder sollen. Denn dieser Sohn hatte sein Erbe bekommen. Viele Leute hätten ihn wahrscheinlich aus dem Dorf rausgeschmissen, aber der Vater nahm ihn auf. Das heißt, der Vater nahm auch hier das, was normal der Sohn abkriegt hätte, nahm der Vater auf sich. Und dann steckt noch was drin, Annahme, Buße, vor allem für Räuber und Zöllner und so weiter, war im Orient nur mit Auflagen möglich. Also der musste erst Gutes tun und dann hat man ihn vielleicht wieder angenommen. Und jetzt macht Jesus hier was ganz anderes. Er sagt, Freund Zachäus, ich lade mich bei dir ein. Ich möchte bei dir einkehren. Das heißt, Hier wird dem Zachäus diese göttliche Liebe entgegengebracht, diese Agape-Liebe, die wir Menschen so in unserem Herzen nicht haben, die Gott in uns reingibt und die wachsen möchte. Agape-Liebe. Jetzt ist klar, er stieg eilends herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Also das heißt, hier kommt diese Aufnahme, dass er sagt, ja, hier ist einer, der Messias, wie auch immer, den ich kennenlernen wollte, der kennt mich und der nimmt mich an, so wie ich bin. Mit dem ganzen Mist in meinem Leben. Endlich mal jemand, oder? Endlich jemand. Ich danke euch für das, was du vorgelesen hast, was du gesagt hast. Da ist diese Liebe, die in Zachäus wirklich trifft und diese Liebe, die sagt, hey Zachäus, für dich gibt es neues Leben, du kannst anders werden. Es geht hier nicht nur um Gastfreundschaft. Dieser Rabbi wollte ihn. Normalerweise hätte Zachäus keine Chance gehabt, Schüler eines Rabbis zu werden. Weil die großen Rabbiner, die haben ihre Schüler geprüft, ob sie würdig sind, ihre Nachfolger zu sein, ihre Schüler zu sein. Und der Lebensstil vom Zachäus, das wäre Unmöglichkeit gewesen. So, und jetzt kommt Jo. Ja. Und da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, jetzt habe ich da ein bisschen andere Übersetzung, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Also das heißt hier schon mal, er ist eingekehrt, er kommt in sein Leben rein und das Nächste ist, um bei ihm, bei diesem sündigen Mann, sich dann aufzuhalten. Jesus hat sich selber eingeladen. Und jetzt kommt das, was Zachäus in aller Öffentlichkeit tut. Zachäus aber trat herzu. Ich habe immer gedacht, das passiert später, wo er mit seinen Freunden Fest gefeiert hat, aber es gehört hier rein. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wenn ich jemand betrogen habe, also jeder in der ganzen Masse wusste, der hat beschissen. Und wenn die angefangen hätte zu rechnen, und wenn wir anfangen zu rechnen, müssen wir sagen, das geht gar nicht, was der hier anbietet. Denn der hat ja auch von dem Geld gelebt. Und der hat sicher nicht schlecht gelebt. Das heißt, er kann hier nicht die Hälfte weggeben und dann von der anderen Hälfte vierfach zurückgeben. Das geht rechnerisch nicht. Aber diese Aussage war notwendig. Und jetzt kommt wieder der Unterschied zwischen Europa und Orient. Die Europäer, die jetzt sagen, Herr, ich mache Spende an die Arme und ich gucke, wie ich diese Sache dann wieder gut machen kann. Ich gebe den Leuten auch was zurück, wo es immer geht. Wenn der Zachäus das so gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, alles leere Worte vergesst, der tut nichts. Es ist wohl so, dass die übertreiben müssen, damit die Menschen merken, dass sie es ernst meinen. Die sind anders wie mir. Das heißt, wenn der geredet hätte wie mir, dann hätte die gesagt, kann man vergessen, passiert nichts. Aber durch diese Übertreibung ist hier was passiert. Er hat vor den Menschen, vor den ganzen Leuten zugegeben und gesagt, ich werde mein Leben in Ordnung bringen. Das heißt, diese Leute, die da dabei waren, die haben in Zukunft sehen können, ob der das ernst meint. Die konnten überprüfen, der hat es in der Öffentlichkeit gemacht. Die konnten überprüfen, ob der irgendwas an Arme gegeben hat. Das heißt vielleicht auch an diese Bettler, die vor und nach der Stadt immer saßen. Da sind die Leute wahrscheinlich gestanden und gesagt, jetzt gucken wir mal, was er reinschmeißt, oder? Vielleicht hat er es auch anders gemacht und sagt zu den Bettlern, Leute, ihr könnt einmal am Tag zu mir zum Essen kommen. Oder er hat von seinem Essen bringen lassen oder was auch immer. Den hat man beobachtet. Das heißt hier, Er wäre ein totaler Lügner gewesen, nicht nur ein Räuber, sondern ein Lügner, wenn er das nicht so gemacht hätte. Und da steckt für mich noch was drin. Das eine war, dass Jesus uns annimmt, so wie wir sind. Das steckt hier wirklich drin, in dieser Geschichte, in diesem Ereignis. Aber was hier ist, unsere Worte und unsere Taten. Das ist hier das Thema mit. Was sagen zum Beispiel andere über uns? Stimmt bei mir das, was ich vom Glaube her sage, mit dem überein, was ich lebe? Wenn ein Zachäus sagt, ich gebe her, dann standen die da und haben gesagt, hätte jetzt wollen wir mal sehen, wenn ich das nächste Mal im Zoll vorbeikomme. Wie viel will er? Hat er sein Leben geändert? Oder sind es wieder mal, wie oft bei Pharisäern auch war, sind es nur leere Worte? Es wird uns nicht berichtet, wie Zachäus sein Leben geändert hat. Aber die ersten Schritte hat er durch diese Übertreibung deutlich gemacht. Und dann kommt noch was dazu. Dann sind wir auch ganz schnell vor uns am Schluss. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heil widerfahren. Heil kann ich mir nicht selber nehmen. Heil ist etwas wie Gnade, das mir geschenkt wird. Das kann man nicht selber tun. Das ist ein Angebot. Jesus sagt, ich habe es ihm heute angeboten, dass sein Leben in Ordnung kommen kann. Und Zachäus hat es angenommen. Das ist das, was hier passiert. Ihm ist Heil widerfahren und auch er ist ein Sohn Abrahams. Das ist vielleicht so ein Seitenhieb gewesen auf manche andere Leute, die da dabei waren auf der anderen Seite. Zu sagen, der kann ja nie zu unserem Volk gehören. Also die ganz harte, sagt er doch, der gehört dazu. Und dann steckt vielleicht versteckt noch was drin. Schaut, Abraham, als er den Auftrag von Gott bekommen hat, ist Abraham los und hat alles zurückgelassen und ging einen ganz neuen Weg, den er nicht kannte. Er wusste ja nicht, wo es hingeht. Zachäus hat sich jetzt auch aufgemacht in unbekanntes Land. Das heißt, unbekanntes Land, ich bescheiß nicht mehr, habe natürlich nachher auch nicht mehr so viel Geld zur Verfügung, ist ja logisch. Ich gebe her, Menschen beobachten mich, mein Leben wird anders. Was da alles kommt, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, wie es weiterging. Wir wissen nicht, ob Zachäus dort blieb in Jericho oder ob er gesagt hat, es ist vielleicht besser, ich fange woanders neu an. Kann ja alles sein. Wir wissen das nicht. Aber Zachäus musste sich aufmachen in neues Land. Das heißt auch dann, wenn wir immer wieder Schuld bekennen, wenn wir unser Leben wieder Jesus, wenn man merkt, da läuft was verkehrt, ist es immer auch ein Aufmachen in neues Land. Wenn jemand sagt, ja, ich bin jetzt heftig, regelmäßig gelogen hat, so, und er sagt, okay, ich will das nicht mehr tun, dann ist das ein Aufmachen in neues Land, weil ich dann auf einmal gucken muss, dass ich ohne diese kleine Lüge durchkommen muss, sondern es ist neues Land zu leben in Wahrheit und Ehrlichkeit. Für uns steht es immer wieder da, in unserem Leben an verschiedenste Punkte. Jesus nimmt uns an und Jesus möchte, dass wenn wir zu ihm gehören, sich unser Leben auch dann verändert. Für die neue Woche. Ich bete noch. Lieber Herr, danke dafür einfach, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und manches Mal ist es auch so, dass du uns fromme Leute vor den Kopf stößt, weil du Dinge zulässt oder Dinge anders tust, wie wir es uns gewünscht hätten. Das passiert manches Mal auch in unserem Leben. Und danke, dass du mit uns auf dem Weg bist, dass wir Veränderung leben dürfen, immer wieder. Und dass solche alte und bekannte Geschichten, so Ereignisse aus deinem Leben manchmal wieder ganz neu sein können, wenn man sie aus einer anderen Sicht anschaut. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in dieser neuen Woche, dass wir einfach mit dir unterwegs sind und dass unser Leben und unsere Rede einfach auch übereinstimmt und dass andere sehen können, dass wir zu dir gehören, Herr. Amen.